Heute ist der Psalm 73 dran. Das hat keinen besonderen Grund. Er hat mich einfach beim Lesen angesprochen. Gleich der erste Vers hat mich sehr beschäftigt. Da steht nämlich: Für wahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Was genau ist ein reines Herz? Das hat mich sehr lange beschäftigt und ich habe über das Wort rein nachgedacht. Das ist absolut rein. Das ist nicht nur sauber, das ist völlig ohne jede Verunreinigung. Das ist fleckenlos, tadellos, etwas Sauberes. Ich musste mir an die Pharisäer denken, die oft versucht haben, irgendwie sauber auszusehen für andere Menschen. Die haben alles gegeben, haben sich angestrengt, zumindest äußerlich, und das war selbstgerecht. Und das kennen wir auch von uns häufig, dass wir uns gern vielleicht selbstgerecht geben oder religiös sind, aber das sind Oberflächlichkeiten, weil Jesus schaut nicht auf Oberflächlichkeiten, sondern er hat einen Blick, der geht ins Mark, der geht direkt ins Herz. Und das ist etwas, was auch kein anderer Mensch einfach sehen kann, nämlich was sich in unserem Herzen abspielt. Und wir können höchstens saubere Herzen vielleicht haben von uns selbst aus. Aber ein absolut reines Herz hat keiner von uns, sondern das hat allein Jesus. Und ich denke, das könnten wir darin sehen, mit diesem reinen Herz. Aber ich denke nicht, dass es hier gemeint ist, sondern noch etwas anderes. Nämlich, dass Gott, er mag keine lauwarmen Herzen. Es gibt keine, allein das Wort absolut rein, das ist etwas ganz Absolutes, was ganz Krasses. Wir haben einen Gott, der kennt nur Schwarz und Weiß, der kennt keine Grauzone, in der wir uns befinden. Und wenn wir uns in einem Leben befinden, wo es viele Kompromisse gibt, wenn wir viele Kompromisse geschlossen haben, dann ist es nicht das, was Gott für uns möchte. Und Jesus hat mal gesagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und dazwischen, da soll es niemanden geben. Das ist jemand, der in der Grauzone ist, der ist auch dagegen. Und es klingt hart, aber Gott ist heilig. Und daneben kann nichts anderes bestehen, was nur ein bisschen unrein ist. Und deswegen ein reines Herz. Hier steht ganz bewusst scheinbar nicht ein sauberes Herz, ein Herz, das okay ist, in Ordnung ist, sondern ein absolut reines Herz. Kannst du ganz mal was für Wasser holen oder so? Das ist gut. Danke. Und eine ganz klare Linie in dem Sinne sehen wir auch in 2. Mose Kapitel 20, Vers 3. Wer will, kann das einmal aufschlagen. Wir werden noch ein bisschen blättern heute. Es ist das erste Gebot der 10 Gebote. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und wie das ist, wenn man zwei Herren dient im Herzen. Dazu erfahren wir mehr in Matthäus Kapitel 6, 24. Und da werden wir jetzt mal ein bisschen lesen. Bitte? Ja, Matthäus 6, 24 war das. Ach, Entschuldigung. Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr esst und was ihr trinken sollt, noch für euer Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Das geht nicht gut, wenn wir versuchen, einfach Gott an erste Stelle zu setzen und daneben noch etwas anderes. Man kann nicht das tun, was der eine will, und wenn der andere einen ganz gegensätzlichen Befehl gibt oder eine Anweisung, dann dann leben wir was furchtbar Widersprüchliches. Und das klappt nicht. Entweder tun wir das, was der eine sagt und hassen den anderen oder andersrum. Aber es gibt keine, unser Herz ist nicht von zwei Herren beherrscht, sondern es kann da wirklich nur einen geben. Und ich möchte der Einzige für Katrin zum Beispiel sein. Unsere Beziehung zu Gott ist auch eine Liebesbeziehung und er möchte auch nicht, dass wir mit geteiltem Herzen zu ihm kommen. Er will keine geteilte Liebe, nicht jemand, der halbherzig ihm nachfolgt, sondern mit ganzem Herzen. Und einen kleinen Hinweis darauf, was Gott sich einfach wünscht, das sehen wir in Matthäus 22, Vers 37. Das ist das wichtigste Gebot. Wird es genannt. Matthäus 22, Vers 37. Da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Da steht nirgendwo mit geteiltem Herzen, mit halber Seele und mit ein bisschen Verstand, sondern steht dreimal ganz. Und wir wissen auch, wenn an verschiedenen Stellen einfach ein Wort dreimal wiederholt wird oder einfach öfter wieder gesagt wird, ist es umso wichtiger. Da will eine Betonung draufgelegt sein. Nicht nur mit ganzem Herzen, auch mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Nichts davon soll geteilt sein. Nichts davon soll jemand anders gehören. Sondern mit allem sollen wir ganz auf Gott ausgerichtet sein. Das ist sein Wunsch für uns. Und er sagt, das ist so wichtig, dass er hier in Vers 38 sagt, dies ist das größte und das erste Gebot. In einer anderen Übersetzung wird es das wichtigste Gebot genannt. Denn wenn man das alles so hält, wenn man das für sich leben und erfahren kann, dass man voll auf Gott ausgerichtet ist, dann braucht man nichts anderes, dann braucht man keine Gesetze, man tut es aus dem Herz heraus. Denn dann ist man so, wie Gott einen haben möchte. Also wir sehen einfach ganz klar, Gott will unser ganzes Herz. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, er duldet einfach niemanden neben sich. Und deswegen steht auch dieses Gebot, du sollst keinen anderen Götter neben mir haben, an erster Stelle. Es ist ihm so wichtig, dass gerade dieser Punkt einfach überall zuerst genannt wird. Das wichtigste Gebot, das erste Gebot der 10 Gebote. Jesus will unser ganzes Herz. Und er will unser einziger Liebhaber sein. Und wir selber kennen unsere eigenen, wir kennen die anderen Liebhaber, die uns davon abhalten, Zeit mit Gott zu verbringen. Ich kenne meine und ihr kennt eure. Aber Gott will nicht nur der größte Liebhaber sein von allen, sondern er will auch der absolut Einzige sein. Da soll nichts anderes sein, was ihn uns streitig macht. Und ich bin mir sicher, er will in jedem Bereich unseres Lebens herrschen. Und nicht nur in einer Kammer von dem ganzen Herz, sondern möglichst alle Räume, die es da gibt. Und es ist nicht einfach. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass es oft einfach wirklich schwerfällt, Gott wirklich das ganze Herz zu geben. Es gibt immer kleine Kämmerchen, kleine Türchen, wo man gerne alle davon abhalten möchte, da reinzugucken. Oder ja, man möchte niemand reingucken lassen. Ich habe von jemandem mal gehört, der hatte gesagt, von einem Beispiel, vielleicht von dir, Benni, das mit der Wohnung, wenn Gott sich einfach eine Wohnung sucht in deinem Herzen und da ist ein Raum drin, die Wohnung ist schön, sauber und du hast ihn vielleicht darum gebeten, in deinem Herzen aufzuräumen und die Wohnung sieht schön aus, Gott hat gut aufgeräumt, aber es gibt einen Raum, der ist verschlossen und der stinkt furchtbar, fürchterlich. Und dann müsst ihr das vorstellen, euer Wohnung, ja, ein Raum, der ist verschlossen, ihr habt keinen Schlüssel dazu. Das wird euch verboten und der stinkt. Furchtbar. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es nicht nur den Flur beeinflusst, sondern möglichst die ganze Wohnung stinkt nach diesem Raum. Man kann sich vorstellen, wie die Wohnung stinken wird, wenn der Raum offen ist. Aber Gott wird schnell an den Punkt kommen, wo er sagen wird, ich will nicht in dieser Wohnung wohnen. Das ist furchtbar. Ich kann das nicht ertragen. Entweder räume ich hier auf, das heißt vollständig, oder ich werde wieder gehen. Du kannst nicht versuchen, mich in der Wohnung zu halten und dieses stinkende Etwas. Wenn du mich darum bittest, aufzuräumen in der Wohnung, dann mache ich das. Aber komplett. Und nicht nur einen großen Teil. Sondern alles. Ich will dein ganzes Herz mit allen Räumen. Und ich kenne es von mir, dass ich manchmal denke, ich wüsste es wirklich besser, was für mich das Beste ist. Dass ich zum Beispiel die Tür doch noch verschlossen lasse für ein paar Wochen oder so. Das ist manchmal mein Gedanke. Dass ich mir wirklich anmaße, zu wissen, was besser für mich ist, als Gott das wüsste. Und dabei dürfen wir eigentlich sicher sein, dass Gott für uns, der hat uns geschaffen und er weiß, was gut für uns ist. Er weiß, wie wir funktionieren, was in unserem Herzen wirklich los ist. Und er hat immer das Beste für uns im Sinn. Und es ist schwer, darauf zu vertrauen manchmal, weil oft sind manchmal ist es eine unangenehme Situation, wo man sich entscheiden muss für etwas. Man ist sich nicht sicher, ob das klappen wird, aber dieser Vertrauensschritt, den man macht im Glauben, das heißt, ich vertraue darauf, dass Gott es tun wird. Genau wie ich heute Abend hier die Bibelstunde mache und ich vertraue darauf, dass Gott mir irgendwie die richtigen Worte gibt. Ich traue mir das nicht zu. Das ist ein kleiner Glaubensschritt für mich jetzt einfach. Aber ich weiß, dass er mich brauchen kann, wenn er das möchte. Und er hat das Beste für mich im Sinn. Und deswegen werde ich auch gerade aufgenommen. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Und weil ich weiß, dass ich meinem Vater ganz vertrauen kann, kann ich ihm auch folgen, ich kann ihm auch gehorchen, einfach weil ich weiß, er hat das Beste für mich im Sinn, jederzeit. Egal was für Dinge er auf mich zukommen lässt, egal womit ich zu tun habe, in was ich hineingerate, er ist immer bei mir, er leitet mich einfach in seiner Weisheit und ich weiß, er meint es gut mit mir. Ich muss an dem Punkt immer an die Geschichte von Abraham denken. Der diese schwere Prüfung einfach hatte. Wurde von Gott auf die Probe gestellt und er sollte seinen einzigen Sohn, und es steht da, Abraham, ich möchte, dass du deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, nicht irgendeiner, dass du den für mich opferst. Und das ist eine ganz furchtbare Prüfung. Und ich denke oft darüber nach, was Abraham durch den Kopf gegangen ist. Wir wissen, da liegt eine Nacht dazwischen. Er hat am nächsten Morgen, es ging ja mit Isaak auf den Berg. Und ich bin mir sicher, Abraham hat nicht geschlafen in dieser Nacht. Genau, und er geht auf diesen Berg mit Isaak. Er sagt ihm noch, er findet noch wahrscheinlich ein Schaf, aber er bindet ihn selber auf den Altar und hebt auch schon das Messer, um ihn zu töten. Und in dem Moment schreitet Gott ein und sagt, hey, ich sehe, du hast mir voll gehorcht. Ich habe dein volles Vertrauen. Und das möchte ich nicht unbelohnt lassen. Du hast mir voll gehorcht. Und ich sehe, du gehst bis zum Äußersten. Du hättest deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, für mich geopfert. Aus Gehorsam. Und das erinnert uns daran, was Gott für uns getan hat. Bei der Taufe von Jesus hat er gesagt, dass dieser ist mein Sohn, an dem ich Freude habe. Also der Vater hat sich auch an seinem Sohn gefreut. Es war jemand, den er lieb hatte. Und ist auch der Einzige. Und er hat ihn für uns hingegeben. Und der Unterschied zwischen Abrahams Geschichte und das, was Gott für uns getan hat, ist, dass es Abraham befohlen wurde, seinen Sohn zu opfern. Aber Gott hat seinen Sohn freiwillig gegeben. Ohne, dass er musste. Jemand gesagt, du, Opfer deinen Sohn. Du musst das tun. Ich verlange das von dir. Sondern er hat es freiwillig getan. Und darin sehen wir eine Liebe, die ist so groß, ein solches Opfer zu bringen, an dem man so sehr hängt und das freiwillig für jemanden, der es nicht verdient hat. Es ist eine unvorstellbar große Liebe. Und das hat es mir nochmal ganz neu bewusst gemacht, einfach, als ich das erkannt habe hier im Vergleich der beiden Geschichten. Und ich denke auch, als ich die Geschichte gelesen habe, da steht, weil du mir so sehr gehorcht hast, will ich dein Leben reich segnen. Und wir wissen, wie sehr Gott den Abraham gesegnet hat. Mit Nachkommen, so groß wie der Sternezahl. Abraham hatte ein langes Leben gehabt. Nicht, dass es uns jetzt darum geht, aber Abraham ist reich gesegnet worden, weil er dem Herrn gehorcht hat. Und zwar so sehr. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir uns zu einer schweren Entscheidung durchringen, die aber nach Gottes Willen ist und die uns aber schwerfällt irgendwo, das ist eine riesen Herausforderung für uns, dann wird Gott uns auch segnen dafür. Der wird uns auch belohnen. Das wird nicht unbelohnt bleiben, was wir für Gott einfach an Opfern bringen. Und je schwerer uns das fällt, ich denke, so größer ist die Belohnung, die für uns auf uns wartet. Und wenn wir Gott zuliebe auf etwas verzichten oder eine Entscheidung nach seinem Willen treffen, dann werden wir nicht sofort eine Belohnung dafür bekommen, sei es materiell oder irgendeiner anderen Art, sondern wir werden das nicht sofort sehen. Aber was wir damit tun, ist, dass wir eine kleine Schatzkammer zusammenstellen, und die ist nicht hier auf der Erde, sondern die wird im Himmel sein, und das sind ewige Schätze für die Ewigkeit, die wir sammeln, und das sind Dinge, die nicht vergehen werden, und die sind viel kostbarer. Und ich denke, zusammenfassend, was ein reines Herz ist und was hier auch gemeint ist, ist einfach, dass wir Gottes Willen folgen und einfach seinen Willen über das stellen, was uns lieb ist und was unser Wille ist, dass wir uns zurückstellen hinter ihn und dass wir sagen, Jesus, du darfst vorangehen in meinem Leben. Du bist die Nummer 1 und ich bin die 2. Ich bin gern die 2. Ich nehme dich an der Hand und ich laufe hinter dir her. Du darfst vorausgehen, du darfst mich leiten und ich komme hinterher gedackelt. Das ist okay für mich. Ich freue mich, der Zweite zu sein. Und solange einfach sein Wille über unserem steht, denke ich, dass wir einfach dieses reine Herz haben, wovon er spricht. Und daran hat er Freude. Und er ist gut zu denen, die ein reines Herz haben, steht da in Vers 1. Wir lesen weiter. Vers 2. Jetzt muss ich mal zurückblättern. Ich aber, fast wären meine Schritte ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Ist im Kontext der Beter von dem Psalm 73, der hat ein Problem damit, dass es gerade den Menschen in seinem Umfeld gut geht, die Gottes Willen missachten, die gerade nicht das tun, was er möchte. Und er selbst schwankt deswegen ganz stark hin und her und denkt sich, wie kann das sein? Und ob er nicht vielleicht auch so leben sollte, wie die anderen das machen, die Gottes Willen missachten. Vielleicht ist das der bessere Lebensstil. Vielleicht ist das der lohnenswertere, der erfolgreichere. Und ich denke, jeder hat so ein bisschen den Wunsch in sich, das trägt das mit sich, dass er ein erfülltes und unkompliziertes Leben hätte. Wir wissen, Geld macht nicht glücklich, aber es macht das Leben unkomplizierter. Und auch die Erfüllung eines Lebens, das dass wir uns einfach glücklich fühlen und zufrieden. Das ist so ein bisschen, so ein kleines Herzensbedürfnis. Das spielt überall mit rein. Und danach sehnt sich jeder. Und da hat auch jeder seine Vorstellung, wie das konkret aussieht. Aber ich möchte vorab sagen, ich habe früher in der Schule habe ich mal ein Plakat gesehen an der Wand. Da standen verschiedene Kriterien, an denen wir sehen können, in welcher reichen Klasse wir so stehen auf der Welt. Was den Alltag von manchen Menschen ausmacht und woran wir das messen können, wie gut es uns eigentlich geht. Die unterste Klasse lebt von weniger als einem Dollar pro Tag. Und ein Bett zu haben, ist wieder eine neue Kategorie. Dann sticht man schon wieder Hunderttausende aus. Platz zum Schlafen, dass man sicher ist. Es gibt unendlich viele Kriterien, an denen wir das messen können. Aber am Ende steht, dass wir zumindest hier in Deutschland mindestens zu den reichsten 10% der Welt gehören. Und 90% der anderen Menschen auf der ganzen Welt, denen geht es schlechter als uns. Das sei vorab gesagt, weil das vergessen wir häufig. Denn unser Problem ist, dass wir nicht auf das gucken, was wir haben, sondern auf das, was uns noch fehlt. Und dass wir immer nur das sehen, was uns stört. Und das, wovon wir vielleicht noch mehr haben könnten. Höheres Gehalt oder mehr Erfolg. Ja, es gibt Menschen, die haben ganz andere Probleme. Wir gehören zu den reichsten Menschen der Welt. Und die Werbung, wir haben keinen Fernseher, wir sind davon verschont geblieben, aber in der Werbung werden wir kontinuierlich unzufrieden gemacht. Da werden uns Sachen angepriesen, angeschwärmt, die sind so klasse. Wenn du die Klobürste hast, mein Freund, dann sieht das Leben ganz anders aus. Und viele Menschen glauben das. Werbung macht uns immer unzufrieden. Häufig geht es nicht um Klobürsten, sondern um tolle Autos oder was Neues zu essen. Was ganz Besonderes einfach. Furchtbar banale Sachen manchmal auch. Ja, aber die sagen uns einfach, hier ist was, das hast du noch nicht. Und das ist besser als das, was du hast. Und das lässt dich immer unzufrieden sein mit deinen Lebensumständen. Sagen einfach, du könntest mehr haben. Gönn dir doch mal was. Du hast es doch verdient. Du. Und oft passt das nicht so zusammen mit dem, was Gott sagt. Ja, wir haben manchmal quälen uns weltliche Wünsche, was wir uns so erträumen. Ein Familienhaus, ein schicker Familienwagen oder vielleicht ein iPod oder so. Ja, es gibt auch kleinere Sachen. Es gibt auch solche Leute, die stellen, nur weil sie 3 Zimmer haben, gleich 3 Fernseher. In ihrer Wohnung auf. Nur damit sie nicht aufstehen müssen, um zum Fernseher zu gehen. Weil viele Dinge brauchen wir gar nicht mehr, sondern bedienen einfach nur noch unsere Bequemlichkeit. So gut geht's uns eigentlich. Was haben wir für Sorgen? Was sind unsere Probleme? Wenn wir damit bei anderen Leuten ankommen würden, die würden uns auslachen. Deine Sorgen will ich haben, sagen die dann. Wir wünschen uns oft ein unkompliziertes Leben, ein erfülltes Leben, das wir genießen können. Und diese Menschen hier haben das. Und es geht gleich darum, was für Menschen das sind. Und der Psalmist, der regt sich darüber auf und sagt, die haben das und ich tue das, was Gott will und ich habe das nicht. Warum? Aber ich will nur ein bisschen auf diesen Kontrast hier eingehen. Die Frage ist, warum möchte Gott nicht, dass wir diesen weltlichen Wünschen nachgehen? Was ist der Grund dafür? Und ich bin mir sicher, dass Gott einfach nicht möchte, dass wir unser Herz an solche Dinge hängen. Und wir müssen uns manchmal vor das Auge einfach rufen, dass was passiert, wenn wir uns etwas Neues, etwas Besseres kaufen als das, was wir haben. Gesetzt im Fall, Im Gecko sage ich immer, stellt euch vor, ihr habt einen alten Walkman und ihr kauft euch einen iPod. Da hängt so viel mehr von eurem Herz dran, als an dem alten Walkman. Der ist Geschichte. Der ist vorbei. Der wird nie wieder auftauchen. Der wird nie wieder gebraucht werden. Der neue iPod, das ist hier das Ding. Und der hat so viel mehr. Wie viel lieber ist hier der iPod als der Walkman? Und schon wieder hast du eine kleine stinkende Kammer irgendwo in deinem Herzen, die nur ein bisschen aufgegraben hast. Für die Erwachsenen ist vielleicht ein neues Auto der absolute Knaller. Ja, nicht jeder hängt an sowas, aber es gibt Menschen, die beeinflusst sowas. Und auf einmal hängt das Herz ein bisschen mehr an dem Auto als vorher. Und Gott möchte nicht, dass es so ist. Wir haben gesagt, dass Gott sich ein ganzes Herz von uns wünscht. Ein Herz, das wir nicht stückweise verkaufen an etwas anderes, an andere Dinge, an andere Liebhaber. Sondern es soll ihm gehören, ihm allein. Und wir sollen auf der Erde keine Schätze sammeln. Es hat keinen Zweck, weil es einfach vergänglich ist. Nur Schätze im Himmel haben ewigen Bestand. Und in Matthäus 6, Vers 21 steht, vielleicht kennt ihr den Satz, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Aber wenn es dich neidisch macht, andere Menschen zu sehen, denen es besser geht als dir, deren Leben irgendwie unkomplizierter aussieht, die weniger Sorgen zu haben scheinen, die unbeschwert feiern und leben können, dann mach dir eine Sache bewusst. Wir sind allesamt superreich. Superreich. Denn wir leben bereits das ewige Leben in Gemeinschaft mit Gott, unserem Vater, dem allmächtigen Gott. Und ich muss oft sagen im Teenkreis, einfach um sich das bewusst zu machen, wie lang die Ewigkeit ist im Vergleich zu dem Leben, was wir haben. Egal wie das aussieht, egal wie das Leben von einem Reichen aussieht oder einem Armen. Das Leben hier ist ein kleines Nichts im Vergleich zur Ewigkeit. Und wir haben die Aussicht, wir haben das Versprechen in Johannes 3, Vers 16, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, was er für uns getan hat, das ewige Leben haben werden. Das ewige Leben in Gemeinschaft mit Gott. Jeder hat ein ewiges Leben. Aber wir haben das ewige Leben in Gemeinschaft mit Gott und nicht woanders. Und das ist ein Schatz. Und wenn ich daran denke, was in dieser Welt das aufwiegen könnte, was mir mehr wert wäre, mir fällt einfach nichts ein. Es gibt nichts Wertvolleres. Und wir haben dieses Geschenk. Es ist ein unvorstellbar großer Schatz. Und wir sind super reich deswegen. Jetzt kommt hier der Psalmist zu den Übermütigen und Gottlosen, denen es noch so gut geht in der Welt. Wir lesen das hier in Vers 4, ab Vers 4. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod und wohlgenährt ist ihr Leib. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Ja, es geht hier um gesunde Menschen, die keine schweren Krankheiten haben oder ein Siechtum leben. Die haben ein sorgloses Leben, haben vielleicht schon ausgesorgt und müssen nicht mehr arbeiten. Nicht wie andere, die sich abrackern müssen. Vers 6. Deshalb umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide, Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Das klingt so, als ob schlimme Dinge in irgendwas Edles umgedreht werden, als ob etwas, was furchtbar stinkt, auf einmal glänzt wie Gold. Und mir sind zwei Dinge dazu eingefallen. Und es ist im Grunde, ist es mir ein Rätsel, wie das heute sein kann. Aber zum Beispiel Frauen, die sich in Filmen, im pornografischen Film erniedrigen lassen, die werden heute als Pornostars gefeiert. Was für ein Widerspruch ist das? Jemand, der Ruhm verdient und geehrt wird mit Auszeichnungen. Was ist das? ja, es ist pervers. Ganz komische Verdrehung. Und ich denke auch, davon ist hier in Vers 6 auch die Rede. Oder wenn es hier heißt, Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. In anderen Übersetzungen steht ein kostbares Gewand, etwas, was glänzt und schimmert. Dann denke ich an, es ist eine neue Entwicklung, diese Free Fighter, also Menschen, die in einem Käfig gegeneinander kämpfen, ohne jede Regel, ohne Handschuhe, einfach bis sie schwer verletzt am Boden liegen, und wenn der eine fällt, dann wird nachgetreten, furchtbar. Und wer am grausamsten ist, der wird am meisten gefeiert. Es ist furchtbar, was da passiert. Und trotzdem haben diese Menschen, die so extrem grausam sind, so enorm gewalttätig, so einen großen Ruhm, so ein Ansehen unter den anderen Kämpfern, unter den Fans, unter den Menschen, die sich sowas ansehen. Furchtbar paradox. Vers 7. Es tritt aus dem Fett hier raus ihr Auge. Sie fahren daher in den Einbildungen des Herzens. Das klingt fast schon ein bisschen spottend. Soll es auch. Gemein sind wohlgenährte Menschen, die schon so fett sind, dass das Auge irgendwie aus dieser Augenwulst-Dings raustritt. Ja? Also ein Zeichen für übermäßigen Wohlstand. Also ihr wisst vielleicht, was gemeint ist. Einfach eine Hommage an die Fastfood-Kunden. Und der zweite Halbsatz meint, sie fahren daher in ihren Einbildungen des Herzens, meint im Grunde, dass ihr Herz überquillt von bösen Plänen. Vers 8. Sie höhnen und reden in Bosheit. Bedrückendes, von oben herab reden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Hier sind die Lästermäuler gemeint, die denen wirklich nichts heilig ist, die sich wirklich über alles lustig machen. Auf Pelzisch würde man Dummschwätzer sagen. Völlig ohne Respekt, voller Spott, ohne jeden Anstand. Mir sind dazu die Fernsehcomedians eingefallen, die ich manchmal sehe. Denen ist auch manche, da ist kaum noch irgendwas heilig. Da wird über alles mal hergezogen. Über unter der Gürtellinie, über Religion, über Gott selbst. Da ist nichts mehr, wo man Stopp macht, wirklich. Und Vers 10. Deshalb wendet sich hierher sein Volk, denn Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft. Das Volk Israel hat sich oft ihr Lehrern zugewendet. Einfach weil diese Menschen das gesagt haben, das ausgesprochen haben, was sich das Volk gewünscht hat eigentlich. Diese weltlichen Wünsche, dem haben die Irrlehrer voll entsprochen. Die haben gesagt, was andere hören wollten, und deswegen haben die Zuspruch bekommen. Und das ist auch heute noch so. Es gibt heute viele Irrlehrer, die einfach auf diese Weise versuchen, Menschen für sich zu gewinnen und auszunutzen. Wir kennen das mit dem Health and Wealth, ja, dass gesagt wird einfach, wenn Gott dich segnet, dann mach dich so reich, gib 10 Euro und du kriegst 100 zurück. Ja, der Einzige, der die 10 Euro kriegt, das ist der dir das sagt. Und aber die 100 Euro, da kannst du lang drauf warten. Ihr Lehrer, die hatten immer Saison. Das ging immer. Ja, wenn du sonst nichts hattest, wird einfach ein Irrlehrer und dann geht's dir gut. Die Leute laufen dir nach. Ich kenne das auch von den Propheten, die Gottes Willen gesagt haben, und das wurde nicht gern gehört. Wenn Jeremia oder Jesaja auf den Plan kam, dann haben die Schläge eingesteckt. Niemand hat das gern gesehen, und die Propheten wurden früher alle getötet. Das wollte niemand hören. Wir sehen hier aber auch den zynischen Zusatz, ist auch etwas rhetorisch ist. Bei denen wird Wasser in Fülle geschlürft. Ja, das ist ein Gegensatz eigentlich, weil in vollen Zügen schlürfen, ja, da ist nicht viel. Also im Grunde will ja Beta hier sagen, da gab es nicht viel zu holen bei denen. Ja, das war leeres Gerede. Ohne jede Tiefe. Vers 11. Ja, sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Wie kann Gott darum wissen? Der merkt ja eh nichts. Haben die Lehrer da gesagt. Und im Grunde sind das auch Worte vom Teufel, die er uns gerne sagt. Das hat Gott nicht gesehen, was du gerade gemacht hast. Das merkt er auch nicht mehr. Da kommt er gar nicht hinter, was du da gerade gemacht hast. Das sieht doch niemand. Aber Gott hat nicht nur alles mit angesehen, sondern er hat auch in die Herzen der Einzelnen reingeschaut. Und er hat gesehen, was da war. Und wir brauchen uns nicht einreden, dass irgendetwas, was wir tun, was wir denken, Gott entgehen kann. Siehe, dies sind Gottlose und immer sorglos, erwerben sie sich Vermögen. Für den Beta hier gehören diejenigen zu den Gewinnern im Leben, die sich weder um Gott noch um seine Gerechtigkeit kümmern. Zu dem Schluss kommt er hier einfach. Er sieht diese Ungerechtigkeit, in Anführungszeichen, einfach, dass es denen, die Gottes Willen missachten, besser geht als ihm. Und er kommt zu dem Schluss, mit dieser Lebensart, sei es drum, irgendwie gehören die für mich zu den Gewinnern. Das sind die Leute, die Erfolg haben. Egal, wie sie hingekommen sind. Die kriegen, was sie wollen. Das ist ein Resümee. Und in Vers 13. Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag. Meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Alle Mühe, ein aufrichtiges und demütiges Leben zu führen, scheint hier vergebens. Alles umsonst. Ein reines Herz zu haben, das ist offensichtlich ganz nutzlos geblieben. Ohne jeden Erfolg. Denn auf dieser Welt, so scheint es hier für den Psalmisten, habe ich Gottes Segen dafür nie bekommen. So fühle ich mich jedenfalls, wenn ich das sehe. Und wir haben in der Bibel kein Versprechen von Gott, dass er unser Leben materiell segnen will. Aber es gibt solche Fälle im Alten Testament, da wollte er das vielleicht. Wir wissen das von Salomo, dass, wenn ich mir das vorstelle, zu seiner Zeit war Silber nichts wert. War der reichste Mensch der Welt, den es jemals gegeben hat. Oder Hiob war auch ein reich beschenkter Mensch. Hatte nicht nur großes Ansehen, der hatte auch ein großes Vermögen, großen Besitz, viele Tiere, viele Ländereien. Aber wir haben kein Versprechen. Es ist kein Health and Wealth Gott. Ich will es nicht zu Königen machen auf dieser Welt. Nicht zu dem, was wir selber sein wollen. Nicht unseren Wünschen nachgehen, unseren egoistischen. Und seit Jesus für uns gestorben ist, werden Christen viel mehr verfolgt. Es blüht genau das Gegenteil. Wir werden nicht beschenkt. Nee, das Einzige, was wir kriegen, wir werden vielleicht angespuckt. Menschen in Rom sind zur Belustigung anderer sind die hingerichtet worden. In der Arena zum Beispiel. Ich habe von einem Riesengefängnis in Nordkorea gehört. Das ist gar nicht so bekannt. Da werden hauptsächlich Christen gefangen gehalten. Und es wird ihnen verboten, nach oben zu blicken. Einfach als Strafe dafür, dass sie auf diesen Gott hören. Und die müssen 14 Stunden am Tag arbeiten. Und wenn ich mir das vorstelle, auch heute Abend, morgen, übermorgen, die sind am Ende. Und dadurch, dass sie immer auf den Boden gucken müssen, wird das Genick steif und sie können nie mehr nach oben gucken. Das wird immer so bleiben. Das ist in einem nordkoreanischen Gefangenenlager. Und ich muss sagen, was für ein Segen, dass wir heute hier sitzen dürfen. Und es ist öffentlich. Es gibt sogar ein Recht im... Es gibt ein Grundrecht, ja, darauf, dass wir hier sitzen dürfen. Das ist erlaubt. Und niemand tut uns irgendwas deswegen. Es ist echt ein Segen, dass wir hier die Bibelstunde machen dürfen. Das ist so beschenkt. Nicht nur super reich, sondern auch total beschenkt. Vers 15. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Der das geschrieben hat hier, der überlegt jetzt ernsthaft, ob er seine bisherigen Grundsätze aufgeben soll. Das, was er bisher getan hat. Ob er nicht vielleicht die anderen Lebensweisen der Gottlosen übernehmen sollte. Aber er erkennt selbst, das wäre Verrat an der Glaubensgeschichte Israels. Sind ihm immer nachgefolgt und haben es versucht. Und das wäre ein offener Bruch damit. Und ich denke, selbst wenn wir in diese Lage kommen, wo wir uns vielleicht mal sowas fragen, lohnt es sich eigentlich, Jesus nachzufolgen? Ich könnte vielleicht ganz andere Dinge erleben, wenn ich das nicht tun würde. Ganz neue Erfahrungen machen, ganz neue Sachen ausprobieren. Und ich wünsche das niemandem, dass wir da wirklich mal ernsthaft drüber nachdenken. Dann ist da noch ein Vers, der mir wirklich Mut macht und Gottes Herz für jeden Einzelnen zeigt. Der liegt hier in Katrins Bibel drin. Das finde ich ganz schön. Das ist eine kleine Karte mit einem Kind, was von seinem Dreirad weggeht, ganz enttäuscht. Und da steht, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Also selbst wenn wir hadern damit, ob wir das noch länger wollen. Jesus hat hier zu Petrus an der Stelle gesagt, dass er für ihn gebeten hat, dass sein Glaube nicht aufhöre. Auch nachdem Petrus da dieses Erlebnis hatte mit dem dritten Hahnenschrei, wo er wirklich am Ende war. Wo er Jesus versprochen hat, ich gehe mit dir ins Gefängnis, ich gehe mit dir in Tod, ich gebe alles. Und dann bei einfachen Fragen knickt er ein und verleugnet ihn gleich dreimal hintereinander. Er hätte sich das nie träumen lassen. Und auch für uns kommen manche Sachen überraschend, womit wir vielleicht nicht gerechnet hätten, wo wir vielleicht dachten, ey, wir halten stärker zu Jesus, und dann kommt doch mal ein Punkt, wo wir einfach schwächeln. Aber wenn wir mit diesem Gedanken spielen, dass wir anderswo mehr Spaß haben könnten, ohne Gott, auf dieser Welt, wenn wir unseren weltlichen Wünschen nachgehen, dann lass uns einfach an diesen Vers denken, dass Jesus für uns gebeten hat, dass unser Glaube nicht aufhöre. Er hat ein Herz für uns. Und in dem Vers heißt es weiter, und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Und selbst wenn du mal vom Weg abkommst und mal eine Auszeit von Gott nimmst und er dich aber nicht in Ruhe lässt, er dir keine Ruhe gibt darüber, was du getan hast, sondern es in dir brennt irgendwie. Du merkst da fehlt was. Ich kann nicht ohne Gott. Der ist da, ich weiß, dass es ihn gibt, und wie soll ich ohne ihn leben können? Und wenn du dann zurückkommst, dann möchte Gott das gleich nutzen, deine Erfahrung. Möchte sagen, hey, wenn du das durchgemacht hast, wenn du das erlebt hast, dann kannst du andere damit stärken. Und tu das bitte. Das ist sein Herz. Er möchte einfach das, was dir Schlimmes widerfahren ist, nämlich Auszeit, Abwesenheit von Gott, obwohl er war nie wirklich weg, aber du warst weg von ihm. Er möchte das gleich nutzen und zum Segen machen für andere. Ich finde das fabelhaft. Ich würde sagen, klasse, super, das ist eine top Idee, echt. Und ich freue mich über Menschen, die so eine Erfahrung mit anderen teilen, die zurückgekommen sind und und sagen, hey, ich war auf Abwägen, ich bin vom Weg abgekommen und Gott hat mich zurückgeholt. Er hat mich gerufen und ich durfte zurückkommen und er war mir nicht sauer. Das ist so wie der verlorene Sohn. Das ist so ein großes Herz. Wir kennen das eigentlich gar nicht. Wir kennen diese menschliche Reaktion. Wenn wir was verbockt haben, dann gibt es irgendwo gibt's einen hinten drauf. Dann gibt es Ärger. Dann ist irgendwer unzufrieden damit. Bei Gott ist das nicht so. Gott kann vergeben aus Gnade. Wenn wir zu ihm zurückkommen, dann mich freut das so sehr an dieser Geschichte mit dem verlorenen Sohn, dass dieser Vater nicht einfach dasteht und macht die Arme auf und wartet auf seinen Sohn, der da langsam den Weg hochkommt. Nein, und das war nicht üblich für alte Männer. Er hat den Rock hochgenommen wahrscheinlich und ist ihm entgegengerannt. Das machen alte Männer nicht. Das widerspricht allem, was sie jemals gesagt bekommen haben. Und er tut es trotzdem, weil er seinen Sohn so lieb hat. Er hat mich so sehr lieb, er hat euch so sehr lieb. Ist unfassbar. Und was für ein toller Vater, der sowas für mich macht. Ich habe so viel Mist gebaut und er kommt auf mich zugerannt und will mich umarmen. Er küsst mich und er nimmt mich sofort wieder auf, ohne ein tadelndes Wort, nicht eins. Und das ist dann sein Herz und das berührt mich jedes Mal, wenn ich das lese. Hier in Vers 16, der Beter sieht das noch nicht so konkret, der hat das noch nicht so vor Augen. Vers 16, da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen. Er fragt sich, wo, das kann doch so nicht sein, wo bleibt denn da Gottes Gerechtigkeit? Wie soll ich denn das verstehen, was hier passiert? Warum wird mir das nicht zuteil, was anderen zuteil wird? Eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Bedenken will ich dort ihr Ende. Und er brauchte sich in diesem Zwiespalt in seinem Kopf nicht zu entscheiden, weil ihm hier einfach eine Einsicht geschenkt worden ist, indem er das Heiligtum Gottes aufgesucht hat. Das war wahrscheinlich zu der Zeit der Tempel in Jerusalem. Vielleicht auch durch eine Gotteserfahrung, die er hatte oder so. Ich denke mir, er hat einfach eine Antwort gefunden, indem er Gottes Nähe gesucht hat. Er ist zu einem Ort gegangen, wo er wusste, hey, das ist Gottes Haus. Da hat er gesagt, da will ich sein. Und wir haben hier keinen Tempel von Grünstadt irgendwie, sondern wir können Gott anders finden. Wir müssen nicht zu einem bestimmten Ort gehen. Gott ist überall. Und wir können seine Nähe suchen. Und ich bin mir sicher, dass wir da einfach dann auch Antworten finden auf Fragen, die uns quälen. Dass wir dort Trost finden, wenn wir bekümmert sind, wenn wir beladen sind. Dass wir das einfach an ihn abgeben können. Und das kann im Gebet sein, in der stillen Zeit, die wir uns nehmen. Und ich finde es so schön, Gott interessiert wirklich, was uns bewegt. Ich habe vorhin schon gesagt, was für Sorgen haben wir? Was sind das für Probleme, die wir haben? Aber Gott interessiert das. Egal wie banal das ist. Einfach, was uns beschäftigt, das dürfen wir loswerden. Gott wendet sich nicht ab und sagt, das ist mir zu oberflächlich. Das ist mir zu langweilig, was du erzählst. Sondern ihn interessiert das. Ich bin schon durcheinander. Und das Schöne daran ist, wir dürfen wegen Jesus Gott in so einer Begegnung ganz nahe sein. Da ist nichts. Wenn Jesus uns die Schuld vergeben hat, dann ist nichts da, was uns von Gott trennt. Dann dürfen wir einfach auch seine Nähe spüren, wenn wir ihn suchen. Vers 18. Fürwahr, auf schlüpfrige Wege stellst du sie. Du lässt die Enttäuschung fallen. Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden? Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken. Wie einen Traum nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Du lässt die Enttäuschung fallen. da ist mir das Gleichnis vom Kornbauer eingefallen. Der hat gedacht, der ist sicher, er wiegt sich in der Sicherheit und er vertraut auf seinen Besitz, was er da gesammelt hat. Er hat eine tolle Ernte eingefahren, tolle Ernte eingebracht, hätte er lange von leben können. Aber es war eine falsche Sicherheit. Das sind Dinge, auf die wir uns nicht ausruhen dürfen. Wir können sich auf unser Geld verlassen, auf das Zeug, was wir haben. Das wird uns nicht retten. Wir können auch durch Religiosität getäuscht werden. Viele Teenies glauben, dass sie durch Taufe gerettet werden können. Oder Sonntagschristen, die denken, es reicht, wenn ich ein guter Mensch bin und ich gehe am Sonntag in die Kirche. Oder an Weihnachten einmal im Jahr. Das muss reichen. Das reicht nicht. Das ist viel Getue ohne Liebe im Herzen. Die Bibel sagt uns, ohne Liebe ist es alles nichts wert. Wenn da nicht ein Stück Hingabe von dir ist, dann kannst du dich auf den Kopf stellen. Da passiert gar nichts. Kannst getäuscht werden und lass dich nicht täuschen von solchen Sachen. Es gibt nur einen Weg. Wie gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt nur diesen einen Weg und es ist kein Spaziergang. Es ist einfach, aber kein Spaziergang. Und für die das nicht wahrhaben wollen, für die wird das ein Ende mit Schrecken sein. Denn das ist für sie wie ein böses Erwachen aus der Täuschung in ihrem Leben. Sie haben sich über etwas getäuscht, in einer Täuschung gelebt, haben gedacht, das ist okay, was ich mache. Ich komme damit durch irgendwie. Das wird schon passen. Es passt schon. Ist nicht so. Und alle werden einmal sehen, dass Gott wahr ist. Und im Himmel wird es auch keine Atheisten geben. Spätestens da hört alles auf. Jeder Unglaube. Jeder Trotzkopf muss sich da eingestehen, Gott gibt's wirklich. Und es gibt eine Gerechtigkeit. Und es gibt Sünde. Und es gibt ein Gericht. Und ich habe hier in der Täuschung gelebt. Das ist ein Ende mit Schrecken für mich jetzt gerade. Und das Schlimmste daran ist, dass es dann auch mal einen Punkt gibt, wo es zu spät ist. Wo man nicht mehr umkehren kann. Und der Vers 20, also umständlicher geht's gar nicht, der ist ein bisschen verbaut. Da kommt nicht so richtig raus, was damit gemeint ist. Da steht, wie einen Traum nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Gemeint ist damit, Herr, wenn du aufstehst, verschwinden sie wie die Bilder eines Traumes beim Erwachen. Wenn das klar ist. Wenn man aufwacht, hat man relativ schnell seinen Traum vergessen. Und genauso gut kann sich Gott an die erinnern, die sich vielleicht bemüht haben, aber in der Täuschung gelebt haben. Die sind schnell vergessen. Und dieses Lebensglück, was wir bei anderen sehen, die offensichtlich nicht nach Gottes Willen leben, ist nur ein Schein. Das ist etwas Vorübergehendes. Und es gibt auf der Welt viele Dinge, an denen wir sehen können, was vorübergehend heißt. Was entsteht und vergeht. Nämlich eigentlich alles. Jedes Jahr. Die ganze Schöpfung blüht einmal auf und fällt wieder zusammen. Haben genug Chance, das zu begreifen. Jedes Jahr neu. Alles, was hier ist, entsteht und vergeht. Und genauso viel ist einfach ein solches Leben in Gottes Augen wert. Wenn es nicht nach seinem Willen war. Das ist in seinen Augen leider nichts wert. Das ist etwas wie, was entsteht und wieder vergeht. Ohne Jesus. Vers 21 und 22. Als mein Herz erbittert war und es mich in meinen Nieren stach, da war ich dumm und verstand nicht, wie ein Tier war ich bei dir. Und mir geht es häufig so, wenn ich einen Rückblick auf mein junges Leben und ein paar Situationen, wo ich mich wirklich blöd verhalten habe, dann denke ich oft, wie alles geworden ist und auch wie gesegnet das alles war. Und Gott hat einen Plan mit mir und ich sehe den häufig nicht. Ist auch nicht gut für mich, wenn ich den vorher sehe. Ich habe früher oft gebetet, ja, zeig mir, was ich arbeiten soll. Was wird mein Beruf später sein? Das ist eine Frage, die viele haben, viele junge Leute. Aber wir werden keine Antwort drauf kriegen. Das finde ich auch ganz gut so. Da müssen wir im Vertrauen leben. Was wäre das, wenn wir alle schon vorher wüssten? Es ist kein Platz für Vertrauen. Und ich muss sagen, Gott hat mich oft gesegnet, muss ich sagen. Wirklich oft gesegnet. Und sein Plan für mich war der beste. Sein Weg, auch wenn ich das oft nicht wahrhaben wollte, war immer der beste. Großes Geschenk für mich von Katrin. Das ist die perfekte Ergänzung für mich. Das Besseres hätte mir gar nicht passieren können. Bin ich echt dankbar für. Und egal, was uns passiert im Leben, es können auch schlimme Sachen sein, die uns völlig furchtbar vorkommen. Wir haben da eine Zusage in Römer 8, 28 und ich denke, ihr kennt die auch, ne, dass die Gott lieben, dass denen alles zum Besten dienen wird. Ganz egal, was es sein wird. Gott liebt es und Gott liebt uns und er kann aus solchen Dingen, die für uns Unheil sind, etwas Gutes machen. Genau wie wenn wir von ihm abfallen, dass er das halt gebrauchen kann, um andere zu stärken. Ein Tod in der Familie, das werden Leute, die Gott nicht kennen, nie verstehen. Aber für andere Familienmitglieder, die Gott kennen, für die kann es eine Stärkung sein. Irgendwie vielleicht, dass sie näher zu Gott dadurch hinkommen oder so. Ich habe das in meiner alten Gemeinde oft erfahren. Da war ein Mann, der wurde von den Füßen aufwärts langsam gelähmt, bis er dann gestorben ist. Ein furchtbarer, furchtbarer Tod. Man kann sich auch fragen, warum macht Gott sowas? Warum gerade so ein furchtbarer Tod? Warum so schleppend? Warum ist das so grausam für die drei Söhne auch noch, die waren so alt wie ich? Und die Söhne sind total im Glauben gewachsen. Das sind Riesenlobpreiser geworden. Und hätte der Papa das gewusst, vielleicht hätte er es nochmal durchgemacht. Das ist echt, hätte niemand erwartet vielleicht. Das ist auch nicht normal. Andere Menschen ohne Gott hätten vielleicht gesagt, was soll das? Das ist einfach nur Schmerz. Nur Schmerz und ohne Sinn machen Gott dafür verantwortlich. Aber Gott kann auch sowas nutzen. Zum Segen wirklich. Und das ist wunderbar. Und zum Schluss, Vers 23. Doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Gott ist ein liebender Vater und er ist mir treu, auch dann, wenn ich schwanke, wenn ich am Wanken bin. Und mir ist das Lied eingefallen, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Vielleicht erinnert ihr euch das aus dem Gottesdienst. Da ist eine Zeile bei, in der heißt es, an deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. Und ich finde das gut. Ich fall häufig hin. Ich fall häufig auf die Nase und ich brauche jemanden, der mich hält. Gott ist ein so liebevoller Vater und für mich wird es nirgendwo klarer als in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und es gibt so viele schöne Beispiele dafür einfach, wie er mit uns umgeht. Und wir dürfen das wirklich erfahren, das ist kein Märchen, keine Erzählung. Und ja, wir dürfen Gott auch ganz vertrauen, egal wohin unser Weg uns führt. Weil er hat uns erschaffen, er hat uns zuerst geliebt, noch bevor wir lieben konnten. Und er meint das Beste mit uns, hat das Beste mit uns vor. Sein Plan ist der Beste für uns. Und das ist auch der Grund, warum ich ihm vorbehaltlos vertrauen darf und vertrauen kann. Vers 25. Wen habe ich im Himmel und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde? Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Meine kleine Schwester Merle und ich waren mal auf einem Bauernhof früher. Die waren noch so ein kleiner Stöpsel und da war ein riesiger Hahn auf dem Hof. Merle hatte Angst vor dem Riesenhahn und ich hatte sie auf dem Arm und Merle hatte sich furchtbar in mein T-Shirt reingekrallt. hat mich festgeklammert. Sie wollte nicht, dass sie runterrutscht und dann ist der Hahn da unten. Wollte sie nicht. Und es gibt Bilder davon. Ich habe das später erst dann erkannt, wie sehr sie sich in mich reingekrallt hat, damit sie nicht zu dem Hahn runterrutscht. Und wir dürfen uns an Jesus festklammern. Wir dürfen uns in sein T-Shirt krallen. Und wir dürfen uns an dieser Zusage festhalten. So fest wir können. Einfach an dem, was er für uns getan hat. Daran dürfen wir wirklich festhalten. Und darauf dürfen wir vertrauen. Und das ist das richtige Lebensfundament. Die Menschen, von denen hier erzählt war, von denen hier die Rede war, die haben sich auch auf Dinge verlassen. Aber das waren nicht Dinge von Bestand. Das waren die falschen Fundamente. Das waren falsche Sicherheiten. Genau wie beim Kornbauer. Das war das. Das war keine richtige Sicherheit. Das war ein Haus auf Sand. Ja. Aber der Psalmist erkennt ja auch, meines Herzens Fels ist Gott auf ewig. Und auf Gott zu bauen, das ist wie ein Haus auf Fels und das steht. Auf Fels und auf Stein. Da kann es regnen, stürmen und auch schneien. Ja, da passiert gar nichts. Ein Fels bleibt da, wo er ist. Und was Gott auch anders macht, ist, dass alles an ihm wirklich ewig ist. Und ich habe vorhin schon gesagt, auf dieser Welt ist eigentlich nichts, was mir bekannt ist, was noch diese Eigenschaft hat. Es vergeht jährlich. Alles, was grün wird. An Gott ist das ewig. Auch an Gottes Gesetz ändert sich nicht. Nichts. Nicht ein, weiß nicht genau, wie es heißt, aber nicht ein i-Tüpfelchen. Genau, oder Jota oder so, wird vergehen. Das wird auf ewig bestehen. Solange Himmel und Erde, also Himmel und Erde werden vergehen, aber nicht sein Gesetz, nicht ein Wort von dem Gesetz, was er hat. Und Gott gibt wirklich eine Sicherheit, auf die wir vertrauen dürfen und die uns auch niemand mehr nehmen kann. Geld, egal was, Zeug, was wir haben, das kann brennen. Das kann jemand einbrechen. Ganz einen großen Schuldenberg hier anhäufen. Das sind Täuschungen. Das kann verfallen. Aber die Zusage auf ein ewiges Leben und das Fundament, was wir in Gott haben, das kann uns niemand nehmen. Man kann uns zwingen, Gott zu verleugnen, aber wir würden es nur mit Worten vielleicht machen. Aber im Herzen, da kann uns niemand was wegnehmen. Letzten beiden Verse, Vers 27. Denn siehe, es werden umkommen, die sich von dir fernhalten. Du bringst zum Schweigen jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber, Gott zu nahen ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn angesetzt. Zu erzählen alle deine Taten. Und zum Schluss macht der Beter hier nochmal eine Gegenüberstellung, einfach von dem, was die erwarten wird, die im Leben nicht auf Gott setzen und wie ihm widerfahren wird einfach, der auf das vertraut, was Gott sagt. Und unsere Aufgabe ist es auch, das ist hier im letzten Halbsatz, wird das nochmal klar, zu erzählen, alle deine Taten. Wir können das wirklich hinaustragen, einfach was der Herr für uns getan hat und von seiner Liebe weitererzählen. Und egal auf was für Reaktionen wir stoßen, das ist unsere Aufgabe. Wir sollen das nicht für uns behalten. Das ist etwas Wunderbares. Und ich weiß nicht, wie man in sowas was Negatives reindeuten kann. Das ist voller Liebe, die Botschaft. Und ich denke, jeder sollte davon hören, was Jesus für uns getan hat. Und auch für jeden, dem wir davon erzählen. Ja, für den hat er es auch getan. Es gibt niemanden, der da außen vor geblieben wäre. Jeder hat die Vergebung. Aber nicht alle wissen davon. Und es ist unsere Aufgabe, das weiterzusagen. Ich höre jetzt das halt immer wieder von Leuten, die überraschend aus dem Leben scheiden, wo man nicht gedacht hätte, dass es passiert. Und das macht mir immer wieder bewusst, das bleibt nicht immer so, wie es gerade ist. Und es ist immer so überraschend. Man hätte das nie erwartet. Vielleicht durch einen Unfall oder eine überraschende Krankheit, einen Hirnschlag. Auf einmal sind Menschen tot und vielleicht ist deine Chance, mal mit denen zu reden, ist vorbei. Nur weil du dir Zeit gelassen hast. Weil ich mir Zeit gelassen habe. Und das ist so traurig. Und ich weiß noch nicht, was ist mit den Leuten? Ne? Haben die sich entschieden? Ich habe vielleicht nie was gehört. Aber wir haben das in der Hand. Wir können mit den Leuten sprechen. Und oft ist es nur Menschenfurcht, was uns zurückhält. Aber die Zeit läuft. Unsere Zeit, Menschen das weiterzusagen. Und das ist so wichtig. Das ist entscheidend. Es geht hier um die Ewigkeit und nicht nur um dieses kurze Leben. Ich würde auch gerne beten. Ja, ich will dir einfach Danke sagen, dass du so eine große Perspektive für uns hast. Dass wir voll auf dich vertrauen dürfen, Herr, wie auf einen Fels, der Bestand hat. Und ja, dass du bist die richtige Grundlage für unser Leben, das richtige Fundament. Ich möchte dir so Danke sagen, Herr, dass wir einfach auch deinem Wort voll vertrauen dürfen, Herr, dass du es gut mit uns meinst und nur deshalb brauchen wir uns nicht zu fürchten, Herr, davor einfach das zu tun, was du sagst. Vor deinem Willen brauchen wir uns nicht zu fürchten, Herr. Es kann uns nichts passieren, denn wir sind bei dir geborgen und du bist ein guter Vater, der uns in der Hand hat. Ich möchte einfach danken, Herr, was du an uns tust und möchte dich bitten, dass du uns unsere Herzen veränderst, Herr. Dass du dafür sorgst, dass der Tabula Rasa gemacht wird. Jeder Raum sollte frei und rein sein für dich, Herr. Eine Wohnung, in der du wohnen willst. Mach uns frei von allem Schmutz, von allem, was dir stinkt, was du raushaben möchtest, ja. Und zieh uns nahe zu dir einfach, dass wir das auch können. Zieh uns ganz nahe zu dir her, da sind wir geborgen. Da sind wir sicher. Ich danke dir für den Abend, Herr, und ich bitte dich einfach um deinen Segen für jeden, der heute hier ist oder auch nicht hier sein kann. Danke, dass du da bist und dass wir zu dir kommen dürfen. Einfach, ja. Ich danke dir so sehr, Herr Jesus, was du für uns getan hast. Das ist so voller Liebe einfach. Es zeigt uns eine unglaublich große Liebe für uns. Und wir wollen dir einfach danken damit, einfach mit unserem Leben, mit dem, was wir haben und mit dem, was wir können. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.